Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach billigem Ermessen, der Jura-Podcast für Studierende und Studieninteressierte. Mit Michael vom Feld, Repetitor und Gründer von Endlich Jura, und mir, Evelyn, Jurastudentin in der Examensvorbereitung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo miteinander, dies ist der erste Teil unseres Gesprächs über die mündliche Prüfung. Falls ihr noch weitere Fragen habt, die wir gerne im zweiten Teil beantworten wollen würden, könnt ihr gerne eine E-Mail unter die unten beschriebene E-Mail-Adresse schicken. Und dann könnten wir sie aufgreifen. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem ersten Teil. Und hinterlasst gerne eine Rezension oder Bewertung bei Spotify oder iTunes. Danke euch!
Ja, wollen wir anfangen? Thema mündliche Prüfung.
Ja, das Lustige, ich kann hier einen netten Cliffhanger anhängen. Also wir nehmen die Folge ja hier jetzt am Donnerstag auf und die wird ja am Sonntag veröffentlicht. Und einen Tag darauf bekomme ich ja meine Examensergebnisse, was jetzt kein anderer ja mitbekommen kann, beziehungsweise ich auch nicht selber Bescheid weiß. Von der Cliffhanger bis zum nächsten Monat.
Auf jeden Fall Cliffhanger bis zum nächsten Monat. Aber ich finde es irgendwie cool, dass du das einfach hier so offen raushaust, auch wenn jetzt hier nicht tausende Menschen den Podcast hören, aber es sind ja doch genug. Vor allem vergisst man ja ganz oft, wie viel einfach auch 200 Menschen sind. Also jetzt mal, ne, wir haben, glaube ich, ein paar mehr Hörer, aber
fast 300.
Ne, siehst du mal. 300 monatliche Hörer oder was ist das?
Und das sind so diese Follower-Anzahl. Also monatlich spuckt es nicht raus, aber ich habe so dieses Spotify, diese Zusammenfassung bekommen. Also könnten wir mal das nächste Mal darüber besprechen. Das ist ganz lustig, was da für Statistiken rauskommen.
Mm, ja, ich kenne das ja von YouTube, wenn ich mir die Analytics angucke, da kannst du ja den ganzen Tag drin verbringen. Ich habe da hier dem Nico, der hat jetzt so eine, ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Kommentator oder Administratorstellung oder so bei YouTube ist, aber der kann sich halt einloggen und dann auch die Statistiken zu seinen Videos sehen. Das macht ihn halt wahnsinnig. Ne? Also er findet es total geil und total faszinierend, aber der meinte, da kann ich den ganzen Tag dranhängen, ne? Um dann darüber spekulieren, warum jetzt da ein Einbruch ist und so. Ne? Und ich kenne das ja bei mir. Bei mir ist immer typisch, du hast den Content, und dann sagst du irgendwann so, okay, wenn du mehr dieser Tipps haben willst, hast du sofort diesen Einbruch. Das ist so witzig, weil die Leute dann einfach immer sofort sagen, nee, entweder ich bin schon auf Newsletter oder ich habe da keinen Bock drauf oder ich will das nicht oder keine Ahnung oder ich habe jetzt genug gehört. Das finde ich aber super interessant, wenn du dann diese Kurve einfach diesen krassen Kracher siehst. Aber genau, das hat er natürlich auch und das hat ihn natürlich wahnsinnig gemacht. Aber gut, das ist interessant, da können wir gerne mal drüber sprechen. Zum Thema mündliche Prüfung genau und dazu, dass du das hier preisgibst. Zum einen genau 200 oder 300 Personen sind eine ganze Menge Menschen, das darf man halt oft nicht vergessen. Das Beste, was man da sich vorstellen kann, ist eigentlich, dass die irgendwie in dein Wohnzimmer kommen, ne, und dir einfach zuhören, während du redest. Ich meine, das kann man zwar in dem Sinne nicht vergleichen, aber wenn man sich einfach mal diese Anzahl an Menschen vorstellt, ist das eigentlich eine ganze Menge. Das hat mir oft geholfen in den ersten Jahren, wenn die Follower-Anzahl gering ist und wenn du ja nicht so viele Klicks hast, bla bla bla. Ne? Das muss man sich einfach nur mal klar machen, wie viele Leute da einem eigentlich zuhören. Aber gut, zur mündlichen Prüfung. Genau, das wird eventuell dann ein Thema ab Montag sein. Oder im besten Fall ein Thema ab Montag. Sonst wird es in einem anderen Fall zum späteren Zeitpunkt wieder ein Thema sein. Also wir können definitiv drüber sprechen. Witzigerweise, das hatte ich dir, glaube ich, auch schon erzählt, machen wir da, ich bin eigentlich nicht der Hauptdarsteller, einen Kurs zu, und zwar einer, der im März 2023 rauskommen wird. Und der Claudio, der den Kurs macht, der war auch schon auf dem Kanal präsent. Also der hat, glaube ich, ein Video bislang mit mir gemacht, ein zweites haben wir schon gedreht, das wird demnächst veröffentlicht. Und der Claudio hat ja insgesamt 28 Examensklausuren geschrieben und auch 4 mündliche Prüfungen gemacht. Also der hat sowohl im ersten als auch im zweiten Examen Freiversuch, Verbesserungsversuch. Und im zweiten Examen gibt es ja keinen Freiversuch, da gibt es dann halt den Versuch und den Verbesserungsversuch, wenn man ihn denn bezahlen möchte. Ja. Genau, und sich auch jeweils immer wieder verbessert. Und dadurch, dass er einfach 4 mündliche Prüfungen gemacht hat, ein wahnsinnig großes Know-how in dem Bereich. Und ja, wir haben uns dann vor einigen Monaten schon zusammengesetzt und überlegt, okay, wie könnte man so einen Kurs aufziehen? Und deswegen finde ich vor allem interessant, wenn wir heute so ein bisschen darüber sprechen, was die Vorbereitung auf die mündliche und natürlich auch die Situation als solche von der in den schriftlichen Prüfungen unterscheidet. Ja. Weil man ja doch, und das war auch der Ausgangspunkt für unsere Überlegung, lass uns so einen Kurs machen, die meisten Leute sind doch ziemlich planlos, was sie machen sollen, weil die Vorbereitung auf die schriftlichen ist relativ straightforward, würde ich sagen, auch wenn es da sehr unterschiedliche Ansätze gibt, aber man weiß ungefähr, was einen erwartet. Ja, also jeder hat schon irgendwie Examensklausuren zumindest gesehen, auch wenn er sie nicht geschrieben hat. Und man weiß jetzt ungefähr, was auf einen zukommt. Man kriegt halt 6 Klausuren an 6 Tagen. So, und dann hat man 5 Stunden Bearbeitungszeit. Und in der mündlichen sieht das alles ganz anders aus. Und deswegen haben wir uns unter anderem damit befasst, ob man sich darauf nicht auch anders vorbereiten sollte. Was wäre denn aus dem Bauch heraus für dich eine denkbare Gangart? Jetzt ist natürlich das von Land zu Land unterschiedlich. Ja, auch da haben wir uns mit befasst. Es gibt unterschiedliche Prüfungsabschnitte in der mündlichen Prüfung, auch in unterschiedlichen Bundesländern. Ich nehme mal ganz stark an, dass es bei dir nur das Prüfungsgespräch gibt.
Ja.
Ja, das vereinfacht die Sache. Für NRW und ich glaube auch noch ein paar andere Bundesländer, es sind aber deutlich weniger und das Ding wird auch abgeschafft, 2025 wird es das nicht mehr geben, fällt dieser Aktenvortrag weg. Ja, also im zweiten ist das ein Aktenvortrag, im ersten ist das ein Fallvortrag oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich finde das eigentlich eine sehr coole Sache, aber ja, der wird halt bald nicht mehr Prüfungsgegenstand sein. Bald ist halt gut in 2,5 oder 3,5 Jahren, glaube ich. So, also bei dir gibt es ein... Ja, bitte?
Entschuldige, ich höre immer den Begriff von Aktenvortrag beziehungsweise eben diesen Fallvortrag. Aber was genau ist es? Also ich stelle einfach nur einen Fall vor und präsentiere das und das war's?
Nicht ganz, aber ein bisschen schon. Also du präsentierst deine Lösung. Mhm. Das sieht wie folgt aus. Du kommst dahin, dann hast du ja dieses Vorstellungsgespräch, Kennenlerngespräch mit dem Vorsitzenden, der Vorsitzenden. Und dann wirst du, je nachdem wann deine Zeit ist, das weißt du halt, wenn du zur mündlichen Prüfung geladen wirst, dann wirst du in einen Raum geschickt und man gibt dir einen Fall mit. Also man gibt dir einen Sachverhalt mit. Ja, das ist dann in 99,9% der Fälle ist das dann ein Fall. Ja, also es gibt auch Themenvorträge, habe ich aber nur einmal erlebt. Deswegen würde ich mal sagen, sprechen wir... Und machen wir im Kurs letztendlich auch zu großen Teilen so, sprechen wir primär über den Fallvortrag. Kriegst einen Fall, ja. Also ist vom Umfang her natürlich nicht vergleichbar mit dem der schriftlichen Prüfungen, aber naja, so, dass du den in einer Stunde vorbereiten kannst, denn du hast eine Stunde Zeit. So, genau, also eine Stunde hast du Zeit, diesen Fall quasi zu analysieren, zu skizzieren, zu durchdenken, teilweise auszuformulieren, was du halt in der Stunde schaffst. Und da können wir auch mal drüber reden, wie man das am besten anstellt. Aber jedenfalls hast du eine Stunde Zeit. Und dann nach einer Stunde holen sie dich aus dem Raum raus und du wirst sofort in den Raum mit der Prüfungskommission geschickt. Dann hast du, ja, je nach Bundesland, ich glaube auch je nach Regeln, hast du hinten halt Zuschauer drin sitzen oder Zuhörerinnen und Zuhörer. Und dann setzt du dich quasi vorne an den Tisch, bist also nicht mit den anderen Prüflingen zusammen, sondern bist allein in dem Moment. Und hast dann ab einem Signal, was der Vorsitzende dir gibt, je nachdem wie nett er ist, ist das eine entspannte Angelegenheit oder nicht, bei mir war das entspannt, gibt er dir ein Signal und sagt, jetzt haben Sie 12 Minuten. Und dann sagst du sowas wie, sehr geehrte Prüfungskommission, bla bla bla, die Fallfrage lautete X, hier ist meine Antwort Y. So, und je nachdem wie die Klausur konzipiert ist, trägst du dann einfach den Fall vor. So, und dabei soll unter anderem deine Falllösung bewertet werden, aber auch deine Kompetenz, den Fall vorzutragen, deine Eloquenz, deine Art und Weise, wie du vorträgst, also sprich deine, wie haben wir es im Kurs genannt? Lass mich mal kurz schauen. Claudio und ich hatten da einen schönen Begriff zu ausgeheckt. Deine Präsentationskompetenz, genau. Ne, also darum geht es im Prinzip. Bin ich in der Lage, in der Situation, auch unter Stress, in 12 Minuten, strukturierten Vortrag zu halten über die Falllösung. So, und jetzt gibt es da unterschiedliche Denkarten zu. Ich bin immer der Überzeugung gewesen, habe es auch selber so gemacht. Ich habe versucht, mich dazu zu zwingen, so frei wie möglich vorzutragen. Und das bedingt meines Erachtens, dass man sich nicht so viele Notizen im Vorhinein macht. Dass man den Fall sehr, sehr genau durchschaut, soweit man kann, aber dass man trotzdem versucht, danach möglichst frei die Falllösung zu präsentieren. Und das ist meines Erachtens dadurch möglich, dass man sich im Vorhinein nicht eine zu umfangreiche Lösungsskizze schreibt. Eine große Gefahr ist, dass man auch nicht fertig wird, wenn man sich zu viele Formulierungen schon vorher versucht zurechtzulegen. Denn, ja, du hast nur 12 Minuten. Je nachdem, wie schnell du sprichst und je nachdem, wie aufgeregt du bist und so, gehen die schnell um. Ich muss sagen, bei mir war das Gefühl so, ich war so aufgeregt, dass ich irgendwie 5 Minuten gebraucht habe, um einen Obersatz rauszubringen. Das ist so eine Sache, da kann ich also jedem empfehlen, der so einen Fallvortrag machen muss, sich den vielleicht tatsächlich hinzuschreiben oder ganz genau vorher zu überlegen, was man sagen möchte. Denn bis ich da wirklich was Gerades raus hatte, also es hat natürlich nicht halb so lange gedauert, aber ich habe gefühlt darüber Zeit verloren. Und das ist eine Gefahrenquelle, die man vielleicht im Vorhinein durch einen Textbaustein oder so ganz gut ausräumen kann. Generell haben wir ja, also habe ich jedenfalls, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, aber über Textbausteine gesprochen. Und es gibt tatsächlich einige Textbausteine, die sehr hilfreich sind. Und auch wenn man im Vorhinein schon viele Textbausteine sich auf typische Fallfragen zurechtgelegt hat, wie man darauf antwortet, dann kann man in der mündlichen Prüfung vielleicht das Gleiche tun. Man hat einfach dann schon den Textbaustein und muss nicht zu lange überlegen, wie man auf die Fallfrage antwortet. Deswegen, das auf jeden Fall nochmal so ein Tipp am Rande, eignet sich auch für mündliche Prüfungen. Genau, und dann trägst du 12 Minuten vor und im Endeffekt wird dann zumindest in NRW, und ich glaube, es ist in ein, zwei anderen Bundesländern auch so, wird dann der Fallvortrag bewertet, separat, das Prüfungsgespräch, und daraus wird eine Gesamtnote gebildet, die dann wiederum ja zum Teil in deine staatliche Note eingeht und zum Teil in deine Gesamtnote inklusive des Schwerpunkts. Das zählt bei uns in NRW, glaube ich, jetzt mittlerweile dann oder ab der Neuerung 35%. Kommt für mich ein Tick zu spät. Hätte ich nämlich tatsächlich noch ein bisschen besseres Examen gehabt. Aber ja, so kann es gehen im Leben. Und das ist der Unterschied quasi zu den meisten anderen Bundesländern. Aber wie gesagt, Disclaimer, ab 2025 ist das Ding auch weg. Was Claudio und ich schade fanden. Weil irgendwie ist es jetzt doof für die Kursentwicklung, weil du dir denkst, okay, du nimmst es jetzt mit auf, aber es hat einfach dann in 2, 3 Jahren, wenn du den Kurs dann immer noch verkaufen willst, einfach keine Relevanz mehr. Also jedenfalls für die meisten Bundesländer nicht. Ich schätze mal, dass die den einheitlich abschaffen werden, diesen Fallvortrag. Der wird also nicht nur NRW abgeschafft. Aber bis dahin, denke ich mal, ist das sehr gut, darüber was zu wissen. Jetzt hast du auch zumindest ein grobes Bild, was man machen muss. Genau. Und deswegen, um dann da anzuknüpfen, sollte man meines Erachtens auch sich, was den Fallvortrag angeht, ganz ähnlich vorbereiten als auf die schriftlichen. Weil wenn man zur mündlichen zugelassen wird, dann kann man ja was. Ne? Also mal besser, mal schlechter, klar, gibt es gravierende Unterschiede, aber so, man hat zumindest mal irgendwo bewiesen, dass man in der Lage ist, einen Fall zu lösen. So, und gerade wenn es gut geklappt hat, ja, dann weiß man, dass man schon viel richtig gemacht hat. Und dann würde ich mich auf den Fallvortrag, ja, wie gesagt, je nach Bundesland auch, so vorbereiten wie auf die schriftlichen Prüfungen, wobei ich das im Vorhinein üben würde, frei zu sprechen. Ne? Ich habe mit Claudio ein bisschen drüber gesprochen, er war nicht so ein Freund davon, das vorm Spiegel zu üben, er hat gesagt, such dir sofort jemanden, mit dem du das zusammen übst. Ja, mittlerweile, ne, in Online-Communities oder so, hast du ja eigentlich genug Möglichkeiten, Leute zu finden. Und im Zweifel kannst du dich auch immer noch aufnehmen. Ne? Also, das ist ja auch nochmal ein gutes Mittel, das muss ja sonst keiner sehen außer dir, aber stellst das Handy vor dich und dann redest du einfach in die Kamera und danach kannst du es super gut analysieren eigentlich. Wahrscheinlich noch besser, als wenn dir jemand zusieht. Der hat halt dieses Menschliche nochmal, ne, was man besser bewerten kann. Aber das gilt generell für das Prüfungsgespräch auch. Ne? Wie gut bin ich in der Lage, meine Gedanken zu strukturieren? Wie gut kann ich das Ganze vortragen? Ob das ein Fallvortrag oder ein Prüfungsgespräch ist, spielt dabei eigentlich weniger eine Rolle. Deswegen ist das etwas, was man üben sollte. Und das würde ich auch in der Vorbereitung auf die mündliche priorisieren.
Lustigerweise, ich weiß nicht, ob das jetzt seit 1, 2 Jahren so ist. Also bei uns konntest du dich eigentlich in die mündliche immer reinsetzen. Und das wollte ich auch ziemlich früh machen. Aber seit Corona kann man das nicht. Gut, kann man sagen, für die Prüflinge ist es vielleicht super gut. Für diejenigen, die sich darauf vorbereiten, eher natürlich so semi. Aber wir haben so eine Online-Plattform, also das ist das Unirep. Und wenn die Ergebnisse halt draußen sind, haben sie so eine Art Unterforum, wo du dich dann halt, also du kannst eigentlich deine Mitprüflinge dann schon im Vorhinein treffen, weil du dann weißt, okay, ich habe den und den Prüfer. Und man ist ja, weiß ich nicht, zu dritt, zu viert in so einer Gruppe, in der man geprüft wird. Und kann man dann, na klar,
im Vorhinein mit dieser Gruppe auch so solche Prüfungsgespräche einfach prüfen.
Das ist total cool. Ja, das habe ich, also ich wusste jedenfalls von keiner Möglichkeit damals bei mir. Das hätte ich auf jeden Fall wahrgenommen. Hm. Ach, auf jeden Fall will ich nicht sagen, weil ich immer alles alleine mache, aber
kenne ich.
Ja, das ist, aber es ist eine gute Sache. Brauchen wir nicht drüber reden. Also das ist dieses Feld mit Prüfung ist unglaublich weit und wir haben heute leider nicht ganz so viel Zeit. Lass uns auf so ein paar Sachen noch eingehen, die würde ich vielleicht ganz gern rausstellen, weil ich da, wie gesagt, die Unterschiede sehe zu der Vorbereitung auf die schriftlichen Prüfungen. Das eine ist, wie kann ich mir oder sollte ich, vielleicht da mal angefangen, mir über tagesaktuelles Geschehen einen Überblick verschaffen? Mhm. Ich habe es damals nicht gemacht. Ich hatte damals das Glück, dass es niemand interessiert hat. Aber Claudio, der ein paar mehr mündliche Prüfungen als ich hatte, der hat mir gesagt, doch, das würde ich gerne auch zum Teil des Kurses machen. Und ich habe jetzt mal seine Notizen aufgemacht und will mal einfach ganz kurz anteasern, was er so für eine gute Sache hält und wie man auf dem Laufenden bleibt primär. Also generell die Sachen, die offensichtlich sind, ne? Tagesschau, Zeitungen und so weiter, Tageszeitungen oder vielleicht auch, ach, vielleicht gerade eher sowas wie die Zeit eben nicht, weil die Zeit ja doch etwas stärker abstrahiert und eher so auf, auch, sag ich mal, langfristige Konflikte und so schaut. Hm. Ist vielleicht gar nicht ganz so ein guter Tipp, aber jedenfalls Tageszeitungen, Tagesschau, Podcasts, ne, mittlerweile ja. Eine sehr gute Möglichkeit, auf dem aktuellen Laufenden zu bleiben. Presseschau der LTO, also den Newsletter zu abonnieren, vielleicht auch sich anzuschauen, okay, gerade einen Tag vor der mündlichen Prüfung und den Tag der mündlichen Prüfung gibt es Pressemeldungen der obersten Gerichte. So, weil wenn der Prüfer, die Prüferin das noch aufschnappt am Tag davor oder am Tag der mündlichen Prüfung, ist das ein schöner Aufhänger. Man wird da natürlich niemals von den Prüflingen verlangen, dass sie das en detail wiedergeben können. Das ist ja keine Wissensabfrage. Ne? Aber es ist vielleicht ein schöner Aufhänger, um auch ein Gespräch zu beginnen und andere Dinge zu fragen. Deswegen ist es vielleicht gar nicht verkehrt, da einen Blick drauf zu haben. Und da hat der Claudio noch darauf hingewiesen, dass man mal sich anschauen soll, wann ist meine mündliche Prüfung genau? Geht das vielleicht mit irgendwelchen Jubiläen einher? Ne? Also ganz simples Ding. Ne? Ist das der Tag des Grundgesetzes oder so? Ne? Also das ist nicht verkehrt, das im Hinterkopf zu behalten und sich eben auch schon mal mental, emotional ein Stück weit darauf vorzubereiten, dass es Prüfer gibt, die vielleicht dann auch was Skurriles raussuchen, was vielleicht gerade aktuell ist, ne? Irgendeine exotische Fallgestaltung, die sich so noch nicht gestellt hat. Das wäre eine Möglichkeit, auch die mündliche Prüfung daran aufzuhängen. Ansonsten, dass man zuverlässige Rechtskenntnisse braucht, ist, glaube ich, allen klar. Brauchte man auch schon für die schriftlichen. Ich würde fast sagen, in der mündlichen ist es weniger wichtig. Da ist kein vertieftes Wissen, sondern vor allem breites Wissen abgefragt. Ne, das verstehen Claudio und ich unter zuverlässig. Hier würde ich sagen, dass man im Prinzip sich einfach nochmal die immer wiederkehrenden Fächer ansehen sollte. Also das, was man auch in den schriftlichen Prüfungen und von davon weiß, auch wenn man sich auch Auswertungen von Examensklausuren ansieht, meine Prüfer haben zum Beispiel, alle drei haben Original-Examensklausuren für ihre Fälle im Prüfungsgespräch verarbeitet. Ich kannte alle drei Klausuren. Ja. Hm. So, jetzt nicht, dass ich dies hätte wiedergeben können und die Lösung perfekt parat hätte, aber alle drei waren mir als Fall bekannt. Ne? Mal hast du mehr Plan, mal hast du weniger, aber das ist halt total typisch. Ne? Deswegen kann man sich da ruhig auch an dem, was man aus den schriftlichen Prüfungen kennt, auch aus den Analysen, die man sich vielleicht angesehen hat, Uni Köln hat eine gemacht, ich habe eine gemacht, ich bin sicher, es gibt noch viel mehr. Da kann man sich ganz gut was zurechtlegen. Und dann würde ich auch hier im Besonderen die De-Jure-Strategie empfehlen. Wenn du magst, kannst du es in den Shownotes verlinken, das Video von mir. Ganz simpel erklärt, du guckst dir einfach die Normen an und schaust, wie viele Entscheidungen gibt es dazu. Und je mehr Entscheidungen es dazu gibt, desto höher ist die Prüfungsrelevanz, was auf der Hand liegt. Weil dann muss man sich nämlich die Fälle nicht selber ausdenken, sondern kann die aus Urteilen abbilden, ne, oder herausarbeiten. So weit, so gut. Dann hast du hier diese besondere Situation in der mündlichen, dass du eine Prüfungskommission hast und da ganz normale Menschen sitzen, denen du ja gegenüber sitzt und die auch ein Privatleben haben, die ein Berufsleben haben und die nicht einfach nur irgendeine Klausurerstellerin oder irgendein Klausurersteller sind, sondern bei denen du dich auch fragen musst, okay, wie kann ich jetzt, wenn ich meine Prüfungskommission ansehe, Tendenzen darauf ableiten, was mich erwartet in dem Prüfungsgespräch. So.
Einmal stalken.
Ja, da sollte man tatsächlich einmal stalken. Ja. Also man sollte sich insbesondere anschauen, okay, was machen die beruflich? Haben die promoviert? Worüber? Haben die einen Öffentlichkeitsbezug? Also so die Besonderheiten der Person einmal sich ansehen. Und dann hat man ja auch die Protokolle.
So. Ja.
So, und da hast du natürlich diesen Mythos Protokollfestigkeit, bei dem man immer so ein bisschen vorsichtig sein muss. Da sollte man sich nicht zu stark drauf versteifen. Wie geht man damit um, ist eine Frage, die wir unter anderem auch im Kurs behandeln. Wie sieht das aus, wenn du einen Prüfer hast, der gar keine Erfahrung hat? Das war zum Beispiel bei mir. Die Prüferin im öffentlichen Recht, die hatte erst zum dritten Mal, also meine Prüfung mit mir war die dritte, die sie je gemacht hat. Die war unglaublich jung und aber schon irgendwie super weit irgendwie beim OLG. Also ich fand das außerordentlich beeindruckend damals, das weiß ich. Ich denke, die war wahrscheinlich so alt wie ich jetzt oder ein bisschen jünger. Also Anfang 30, so um den Dreh würde ich sagen. Fand ich auf jeden Fall sehr cool. Hat mir sehr imponiert damals, weiß ich noch. Hat mich auch animiert, in der mündlichen Prüfung bei ihr Gas zu geben. War also nicht unbedingt verkehrt. So, und sie hatte dann, wenn du so willst, keine Erfahrung. Das hat man ihr jetzt nicht angemerkt. Aber es gab halt keine Protokolle zu ihr. Ne? Und da ist immer die Frage, wie geht man damit um? Und Claudio hat dann noch eine Besonderheit, die ich Gott sei Dank nicht erlebt habe, aber er kannte das, noch hervorgehoben. Wir haben aber auch nicht wirklich drüber gesprochen, sonst würde ich die Tipps, die er dazu hat, auch jetzt geben. Aber wie geht man eigentlich mit einem Prüferwechsel um? Ja, also was ist, wenn ich irgendwie ein paar Tage oder ein paar Wochen vorher bekomme, die Nachricht bekomme, ja, der kann nicht, der ist krank, keine Ahnung, macht ein anderer und denkst du, ach du Scheiß, ich habe die ganze Zeit diese Protokolle mir angeschaut, ne?
Das hat eine Freundin gehabt am gleichen Tag.
Ja, das kann halt passieren. Und deswegen denke ich mal, ist das etwas, womit man sich durchaus mal befassen muss. Vielleicht auch ein schönes Thema, über das wir mal in einem Video oder so sprechen können mit dem Claudio. Ich denke mal, dass es da weniger drum gehen wird, sich noch in kurzer Zeit alles drauf zu schaffen. Auch wenn man natürlich den Prüfer dann oder die Prüferin dann auch vernünftig einmal googeln kann und schauen, okay, was kann ich jetzt kurzfristig dazu noch lernen und was vielleicht deren Ding ist und wozu wahrscheinlich Fragen kommen werden. Ja, unabhängig davon, ich denke mal, es geht vor allem darum, wie kann man mental und emotional damit am besten umgehen? Ne? Wie macht man sich jetzt nicht verrückt und denkt sich, ach Gott, all die Arbeit, die ich in die Protokolle gesteckt habe, waren jetzt umsonst und so weiter. Und das ist ja auch ein großer Aspekt, dass man sich davon einfach nicht verunsichern lässt. So, ne? Und dazu vielleicht noch eine Sache, mündliche Prüfung. Ich glaube, als ich ins erste Semester kam, hatte ich schon Schiss vor der mündlichen Prüfung im Examen. So, und ich muss natürlich, also auch nach der mündlichen Prüfung, die ich hatte und so, ich muss sagen, das ist einfach, also selbst wenn es irgendwie hart kommt oder so, es ist einfach niemals nur halb so schlimm, wie man es sich ausmalt. Und es ist eigentlich ein echt guter Tag, ja, weil du kannst nicht durchfallen. Also ja, ich weiß von Leuten, die durchgefallen sind, tut mir leid, ich weiß nicht, was die gemacht haben. Ich habe da die wildesten Stories gehört. Und das waren auch teilweise Sachen, wo ich mir dachte, hä, wie kannst du auch nur, ja. So, also du kannst da eigentlich nicht durchfallen. Ich habe auch niemanden jemals kennengelernt, der durchgefallen ist, ja. Und ich habe super viele sehr verständnisvolle Prüfungskommissionen erlebt, auch aus Erzählungen, wo die Kandidatinnen und Kandidaten eben extrem aufgeregt waren. Das wurde trotzdem gut aufgefangen und bei mir in der mündlichen hat eine geheult neben mir. Ne? Oh also Gott. es war alles okay. So, also es ist alles gut gegangen. Niemand hat irgendwem den Kopf abgerissen. Deswegen das vielleicht auch nochmal vorab. Es birgt ein großes Unsicherheitspotenzial, aber im Endeffekt ist das alles einfach nicht so schlimm. Also ich habe es eigentlich als sehr guten Tag in Erinnerung. Klar, es lief auch gut, brauche ich jetzt auch, also ich weiß schon auch, dass das mit da reinspielt, aber auch wenn ich jetzt weniger gut abgeschnitten hätte, wäre das alles in allem einfach nicht so schlimm gewesen. So, und das muss man sich, glaube ich, vorher nochmal klar machen. Also ich habe das als angenehm empfunden, wenn man sich da gut darauf vorbereitet, hat man beste Chancen, da auch was mitzunehmen. Und ja, Claudio, du hattest auch als Eintrittskarte quasi bezeichnet für wirklich gute Noten, weil du hast durch die schriftlichen Prüfungen einmal gezeigt, dass du ein bisschen was von Jura verstehst. Und dann kannst du dich eigentlich nur noch verbessern. Es ist einfach ja, die Möglichkeit, sich nach oben zu verbessern, einfach sehr groß und die wird oft vertan. Das haben wir auch in einem Video, was es bei YouTube schon von uns gibt, auch besprochen. Also es ist eigentlich schade, dass die meisten Leute sich darauf nicht so viel vorbereiten wie auf die schriftlichen oder das nicht so ernst nehmen wie die Vorbereitung auf die schriftlichen. Genau, soweit, so gut. Ich gehe mal so ein bisschen hier noch, also du kannst gerne einhaken, Rückfragen stellen oder eigene Gedanken stellen. Ich wollte nur parallel so ein bisschen durch unsere Notizen scrollen und überlegen, was könnte man jetzt noch aufgreifen.
Ich glaube, einer der wichtigsten Fragen ist, glaube ich, immer wieder, okay, wie viel Stoff versuche ich mir noch anzueignen? Also bleibe ich eher bei Wiederholung? Es gibt ja auch Bücher extra zur mündlichen Prüfung, auch von einem blauen Verlag. Weiß nicht, ist es in dem Sinne sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, oder bleibt man dann vielleicht doch eher bei seinen eigenen Karteikarten? Und ja, ich finde, das ist halt einfach unfassbar schwierig, weil du ja auch irgendwie so Allgemeinwissen brauchst. Also ich habe von einigen Karteikarten reingeschaut, die ich hier noch zur Verfügung habe, und da wird zum Beispiel, werden die Bundesminister abgefragt.
Ja, also tja, also es macht einfach eigentlich keinen Sinn. Also es macht keinen Sinn, sich darauf gezielt vorzubereiten, weil das einfach nicht ausmacht, ob du guter Jurist, gute Juristin bist. Also ja, das mag ein Geschmäckle hinterlassen, wenn du das nicht kannst, aber ich kann es auch nicht. Ich kann vielleicht zwei, ne? Wenn überhaupt. Also deswegen, ich wäre da zurückhaltend, gerade auch vor dem Hintergrund, dass es noch so viele andere Dinge zu lernen gibt und so viel wichtigere Dinge, ne? Und zu der ersten Frage, ja, du kannst deine Karteikartenabfrage bei Anki oder was auch immer du für dein System nutzt, ob händisch oder digital, du kannst die Karteikartenabfrage wieder aufnehmen. Du solltest aber meines Erachtens vor allem einfach an Fällen trainieren, ne? Das, was du auch in der letzten Phase meines Erachtens vor den schriftlichen Prüfungen tun solltest. Denn das garantiert dir einfach, dass du auch mit Fällen umgehen kannst, die dir dort präsentieren. Das werden sie tun. Sie werden im Prüfungsgespräch auf jeden Fall auch mit Fällen arbeiten. Und dann bist du nicht so aus dem Falltraining raus. Das halte ich für sehr wichtig und darauf würde ich den Fokus legen. Und dadurch wiederholst du natürlich auch parallel den Stoff und eignest dir auch neues Wissen an. Ja. Also, und, ja.
Und das wahrscheinlich dann in diesen Kleingruppen. Also ich glaube, Kleingruppen suchen. Und am besten dann halt eben so kleine Fälle eben mündlich auch so formulieren, weil ich glaube, das ist eben das Problem, man hat das alles schriftlich, man kann sich 5 Minuten Gedanken machen über einen Satz und wenn man dann da sitzt und dann heißt, okay, machen Sie mal weiter mit der Prüfung, Frau, Punkt, 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 dann steht man halt erstmal da.
Exakt. So, und dazu möchte ich vielleicht noch eine Technik mit auf den Weg geben, die ich gerade für die mündliche als extrem hilfreich empfunden habe, die sich aber natürlich sowohl für schriftliche als auch generell fürs Leben eignet. Und zwar ist das, also basiert das, das hat der gute Mann nicht erfunden, aber es basiert auf Hafts Strukturdenken. Und das beste Beispiel, was ich dazu geben kann, ist, wenn ein Zivilrechtsfall geschildert wird und dann wird im nächsten Schritt gefragt, was kommen denn hier für Ansprüche in Betracht? So, das ist eine ganz typische Frage. Da musst du die nicht erstmal durchprüfen oder so, sondern es will erstmal nur der Prüfer, die Prüferin wissen, was könnten wir denn da so prüfen? Woran denken sie denn da so? Und hier geht es unglaublich schnell, dass man aus Aufgeregtheit oder in der Hektik eben einen, ja, wichtige Ansprüche übersieht, dass man feststellt, oh Mann, ich hätte eigentlich erst auf den Anspruch eingehen sollen und dann hört man der Frage nicht richtig zu und kann das Begehren nicht richtig deuten. Am Ende stellt man fest, ich habe was Falsches geprüft oder habe was Falsches gesagt, bla bla bla. Ganz wichtig, man denkt in der mündlichen immer laut. Ja. So, und wenn man das dann auch noch strukturiert hinbekommt, ist es super. Und jetzt fragt also der Prüfer, okay, woran denken Sie denn hier? Und nehmen wir mal an, die Fallfrage lautet, kann K von V Ersatz in Höhe von 2000 Euro verlangen? So, nehmen wir an, das ist die Frage. So, jetzt denkst du laut und du sagst, okay, der K will vom V Ersatz in Höhe von 2000 Euro. So, also es geht um Ersatzansprüche. Also das Anspruchsziel ist Ersatz. So. Jetzt gibt es verschiedene Formen von Ersatzansprüchen oder unterschiedliche Anspruchsziele, durch die ich eine Zahlung von einem Ersatz verwirklichen kann. Es gibt Schadensersatzansprüche, es gibt Wertersatzansprüche, es gibt Aufwendungsersatzansprüche, es gibt, ja, jetzt hört es langsam auf bei mir, weil da würde ich jetzt schon Unterebenen bilden. Aber nehmen wir mal an, man würde jetzt die schildern. So, und was man dann dazu wahrscheinlich noch sagen würde, je nachdem, wie der Fall liegt, da würde man sagen, okay, Schadenssatz, Aufhängungssatz, ne, die grenzt man ja ab über die Freiwilligkeit. Hier erkenne ich von vornherein, das ist auf jeden Fall eine unfreiwillige Vermögensabsicherung, also kann ich von Aufhängungssatzansprüchen schon mal absehen. Also ich bleibe bei Schadensersatz. So. Dann kommt noch der Wettersatzanspruch, kommt noch in Frage. Ne, aber natürlich, dieser Ersatz könnte sich auch durch einen Rücktritt realisieren lassen, also durch ein Rücktrittsverlangen zum Beispiel. So. Und dann machst du diese unterschiedlichen Ebenen also alle auf. So. Und dann sagst du, an Schadensersatzansprüchen könnten wir zunächst an Schadenssatz aus unterschiedlichen Begebenheiten, sage ich jetzt einfach mal, denken. Ne? Also aus dem Vertrag, den die K&V geschlossen haben, gegebenenfalls aber aus dem dinglichen Recht oder aus dem Deliktsrecht. So. Bei den vertraglichen Ansprüchen durch hier die Nichtigkeit des Vertrages, bla bla bla, kommt da erstmal nichts in Betracht. Mit Blick auf die dinglichen Ansprüche könnte ich hier vor allem an 989, 99, 1.1 denken. Und mit Blick aufs Deliktsrecht, da müssen wir aber noch schauen, wie das aussieht, mit der Sperrwirkung des EBVs gegebenenfalls dann die 823 fortfolgende, hier namentlich auch 826 BGB. So. Und so machst du halt Ebene für Ebene auf. So, und sowohl die anderen, die mit dir da sitzen, als auch die, die sich das vorne anhören müssen, können einfach jedem Gedanken von dir folgen. Hm. Und wenn der Prüfer, die Prüferin dann will, dass es schneller geht oder sagt, nee, bleiben Sie mal beim Schadenssatz, dann weißt du das ja. Dann kannst du dann da die Ebenen einzeln aufklappen. Du denkst immer in einer Ordnerstruktur, so ist es am einfachsten für mich zu erklären. Du hast auf dem Desktop hast du ganz viele Ersatzansprüche, wenn du so willst. Ne? Du hast einen Ordner mit Aufwendungsersatz, du hast einen Ordner mit Nutzungsersatz, du hast einen Ordner mit Wettersatz, einen mit Schadenssatz und so weiter. So, und je nachdem, was du willst, machst du einen Doppelklick auf den jeweiligen Ordner. Geht der Ordner auf. Wenn ich auf Schadenssatz einen Doppelklick mache, dann werde ich wahrscheinlich sehen, okay, Schadenssatz aus Vertrag, aus dinglichem Recht, aus GOA, bla bla bla. So, und jedes Mal mache ich quasi wieder meinen Doppelklick auf das, was ich gerade freischalten will. Und so muss man auch nicht alles parallel im Kopf haben, weil man denkt immer nur an die einzelne Strukturebene. So, und dann stellt man im nächsten Schritt fest, dass sich die Gedanken dadurch eigentlich sehr gut sortieren lassen. Also dieses Strukturdenken, oder es ist generell einfach logisches Denken, ja, mehr ist das nicht. Logisches oder systematisches Denken, das sollte man sowieso üben. Ja, das ist auch im Alltag viel einfacher, mit Leuten zu kommunizieren. Aber gerade in so einer Situation, wo man auch gestresst ist und ganz viele Sachen auf einmal sagen will, ist das sehr hilfreich. Und auch gerade, wenn man mal gar nichts weiß. Ne? Wenn man jetzt denkt sich, ach du Scheiße, was soll man da prüfen? So, dann sagst du, okay, Ersatz, alles klar. Da gibt es verschiedene Ersatzanspruchsarten. So, und da fällt mir das ein, das und das. Und wenn ich hieran denken würde, dann fällt mir das ein und so weiter. Und da kann man, also dass alle verstehen, worauf du hinaus willst und eventuell sagt der Prüfer irgendwann, ja danke, das war schon mal hilfreich, jetzt macht der nächste mal bei den Schadensansprüchen weiter. So. Also auch wenn man mal nichts weiß, kommt man da relativ oft zu sehr sinnvollen Ergebnissen.